WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
20. November 1888. Die erste Stechuhr wird patentiert.
Also Befehl und Gehorsam waren damals die entscheidenden Kriterien.
Nicht von Soldaten auf dem Kasernenhof ist hier die Rede, sondern vom großen Heer der Werktätigen.
Mit der zunehmenden Industrialisierung und der Fabrikarbeit, in der sehr viele Menschen zeitgleich zusammenwirken mussten, spielte das Zeitregime eine ganz zentrale Rolle.
Dr. Rainer Skotzky vom Institut für Arbeitswissenschaften der Ruhr-Uni Bochum.
Dadurch wurde also eine verstärkte Disziplin notwendig bei den Arbeitnehmern.
Und dazu brauchten die Arbeitgeber ein Instrument, das den Malochern Beine machte.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt.
Nach der Uhr zu leben, dem Diktat des Zeigers zu folgen, ist für uns heute Normalität. Bis vor 200 Jahren waren die Menschen ganz anderes gewohnt. Seit der Steinzeit bis in die bäuerlichen Gesellschaften des Mittelalters bestimmten die Jahreszeiten, der Sonnenstand und an der Küste die Gezeiten den Lebens- und Arbeitsrhythmus der Familien. Selbst für Handwerk und Gewerbe galt:
Soweit ein gewisses Leistungssoll für Perioden von jeweils ein oder zwei Wochen erfüllt wurde, ein Stück Tuch, eine bestimmte Anzahl von Nägeln oder Schuhen, lag die Länge des einzelnen Arbeitstages weitgehend im Belieben des Arbeiters.
Der englische Sozialhistoriker Edward P. Thompson analysierte 1973 in dem Essay Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus, wie schwer es selbst im Mutterland der Industrialisierung war, dem Müßiggang und Unsitten wie dem blauen Montag ein Ende zu bereiten.
Der Sonntag gehört der Familie. Der Montag den Freunden.
Die Erfindung mechanischer Uhren und ihre Verbreitung leiteten allmählich den sozialen Umbruch ein. Und Thompson verdeutlicht auch, wer die Uhr hat, hat die Macht, besonders am Werkstor.
Aufseher und Hauswart des Werks wurden angewiesen, für jeden Tagelöhner eine Kontrollkarte auszustellen, auf der auf die Minute genau Kommen und Gehen eingetragen wurden.
Zitiert er aus einer Betriebsordnung der Eisenwerke Crawley in Newcastle aus dem Jahre 1700.
Der Hauswart hat die Uhr derart verschlossen zu halten, dass es keinem Menschen möglich wäre, sie zu verstellen.
Doch wenn nicht ein paar Dutzend, sondern Hunderte oder Tausende von Arbeitern durchs Werkstor müssen, ist selbst der eifrigste Hauswart überfordert. Dann muss technische Hilfe her.
Wir haben hier noch eine Stechuhr im wörtlichen Sinne.
Das Uhrenindustriemuseum im schwäbischen Schwenningen.
Früher hatten nämlich die Arbeiter keine Stempelkarten, sondern waren nur eine Nummer im Betrieb sozusagen und haben dann einen Dorn hier an so einem Radialstab bei der eigenen Nummer jeweils reingestochen. Von diesem Einstechen kommt der Name Stechuhr her.
Gregor Daniel ist Museumsführer. Die Uhr, die er beschreibt, sieht auf den ersten Blick aus wie eine traditionelle Standuhr im Wohnzimmer. In der Mitte des weißen Zifferblattes steht in schwarzer Schreibschrift Birk Bundy. Die Namen zweier Unternehmerfamilien, die im Jahr 1900 eine transatlantische Uhrenpartnerschaft eingingen. Allerdings nur auf Zeit. Willard LeGrand Bundy aus Auburn im US-Bundesstaat New York war ein Juwelier und Tüftler. Zusammen mit seinem Bruder gründete er eine Firma, die sich auf Zeiterfassungssysteme für Großbetriebe spezialisierte. Das taten auch andere Entwickler dies und jenseits des Atlantiks. Deshalb ließ sich Bundy sein technisches Prinzip am 20. November 1888, heute vor 125 Jahren, patentieren. Eine Arbeitszeitkontrolluhr, bei der jeder Arbeiter persönlich registriert wurde.
Und wenn man innen reinschaut, sieht man, da dreht sich eine Walze mit diesem Dorn, mit diesem Stab. Auf diese Walze konnte man ein Papier draufspannen. Und auf das Papier hat es dann von oben jeweils die Zeiten draufgestempelt und je nach Arbeiter eben an einer anderen Stelle auf dem Streifen, weil sie eben ja die Walze gedreht hat.
Bei der Weltausstellung 1893 in Chicago feierte der Bundy-Apparat seinen großen Durchbruch. Trotz des stolzen Preises von 100.000 US-Dollar fand das Gerät durch die Nachfrage zahlreicher Industriebetriebe guten Absatz. Der Erfinder zog sich später aus dem Unternehmen zurück und starb 1907. Die Firma fusionierte in den Folgejahren mit Konkurrenten und wurde mehrfach umbenannt. am Ende in International Business Machines, kurz IBM. Doch bevor es soweit war, wagte Bundy den Sprung nach Europa und traf dort, in einem kargen Dorf zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, auf einen anderen Uhrenpionier.
Der Johannes Brück war hier ein sehr angesehener Bürger in Schwenningen. Und er hatte im Jahre 1855 den Einfall, eine sogenannte Wächterkontrolluhr zu erfinden.
Nachtwächter waren bis ins 19. Jahrhundert die offiziellen Sicherheitskräfte ihrer Stadt, die auf ihren nächtlichen Touren vor Bränden, Unwettern oder Verbrechern warnen sollten. Eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit also. Viele nahmen den Job aber nicht furchtbar ernst und machten ihre Streifen einfach nicht. Bürg erfand eine Uhr, um die Wächter zu disziplinieren, sagt der heutige Geschäftsführer der Firma, Stefan Herrmann.
Der Nachtwächter, der musste eben diese Runde drehen und musste an den Kontrollpunkten mit dem Schlüssel diese Wächterkontrolluhr bedienen, sodass also ein Nachweis auf der Papierscheibe erbracht war, dass er wirklich seine Runde gedreht hat. Und diese Scheibe konnte dann vorlegen und sich eben damit rechtfertigen.
Bürg weckte Schwenningen aus dem Dornröschenschlaf. Aus dem Bauerndorf wurde in wenigen Jahrzehnten Deutschlands Zentrum für die Industrieuhrenherstellung. Bürg lieferte Uhren für den Massengebrauch.
Wecker, einfache Gebrauchswecker. Wegen der Industrialisierung war das auf einmal weltweit nötig. Man musste weltweit pünktlich an der Stecher stehen. Also brauchte Ende 19. Jahrhundert praktisch jeder Arbeiter auf einmal einen günstigen Wecker. Und das hat sich eben als Renner erwiesen, hat Geld in die Fabriken gebracht.
Bürg nutzte die Gunst der Stunde. Bei den klassischen Uhrmachern waren seine Produkte verpönt. Sie waren keine Konkurrenz für ihn. Und Arbeitskräfte fand er en masse, sagt Museumsmitarbeiter Gregor Daniel.
Hier war ein Niedriglohngebiet sozusagen. Das war eine bitterarme Region, ursprünglich in der Landwirtschaft. Die Felder haben nicht viel abgeworfen. Also haben die Landarbeiter, die Bauern, Nebenjobs gebraucht und praktisch jeden Lohn akzeptiert, den sie gekriegt haben. Also gewissermaßen chinesische Verhältnisse, das halt hier 150 Jahre früher.
Bürg baute auch Stechuhren. Die Firma erkannte aber, dass die Apparate von Willard Bundy weiter ausgereift waren und deshalb produzierte sie dessen patentierte Geräte in Schwenningen für Kunden in ganz Europa. Darunter auch die Nummer 1 der deutschen Schwerindustrie.
Der Bürg-Bundy-Kartenkontrollapparat arbeitet vollständig automatisch, ohne Zutun des Portiers oder einer dritten Person. Von diesem Arbeiterkontrollapparat benutzt die Fried Krupp Aktiengesellschaft Essen annähernd 600 Apparate.
Sechs Uhr morgens ist die Zeit. Wenn der Krupp'sche Esel schreit, dann rennt jeder, was er kann, mit und ohne Henkelmann.
Die durchdringende Sirene, im Volksmund der Krupp'sche Esel genannt, und die Stempelkarten waren fester Bestandteil der für die Arbeiter verbindlichen Betriebsordnung des Essener Konzerns. Die Stechuhr wurde gewissermaßen zur Metapher für Kontrolle und Disziplinierung der Arbeiterschaft. Im Spielfilmklassiker Moderne Zeiten von 1936 flüchtet der verwirrte Arbeiter, gespielt von Charlie Chaplin, vor der Polizei in die Fabrik. Er rennt den langen Flur in vollem Tempo entlang vorbei an der Stempelkartenwand. Dann plötzlich bremst er ab und läuft zurück zur Stechuhr. So viel Zeit muss sein, selbst auf der Flucht. Die Autorität der Stechuhr ist verinnerlicht, so die subtile Botschaft dieser kleinen Szene. Die klassischen Stechuhren hatten aus Sicht der Arbeiter einen großen Nachteil. Sie waren nicht kontrollierbar für sie selbst. Der Willkür der Fabrikbesitzer war theoretisch Tür und Tor geöffnet. Nur sie hatten Zugang zu der Papierrolle im Inneren des Apparates.
Deswegen wurden diese Stechuhren durch die Stempeluhren, durch die Kartenapparate ersetzt, weil sie dann sofort selbst auf der Karte kontrollieren können, was Sache ist. Ob die Zeiten stimmen? Das war schon wichtig, denn 3 Minuten Verspätung konnte eine Viertelstunde Lohnabzug bedeuten.
Hier zeigt sich die Doppelgesichtigkeit der Zeiterfassungssysteme. Die Frage, ob sie denn von heute aus betrachtet eher als Fluch oder als Segen bezeichnet werden müssen, lässt sich für Arbeitswissenschaftler Rainer Skrotzky nicht eindeutig beantworten.
Beides. Es hat sich gezeigt, dass zu Beginn natürlich die Wut der Arbeitnehmer sich gegen diese Technik auch richtete. Man berichtete auch von Sabotagen von derartigen Geräten. Man berichtete auch davon, dass natürlich sehr viel Energie darauf aufgewandt wurde, diese Systeme zu überlisten. Auf der anderen Seite haben die Arbeitnehmer natürlich auch gelernt, mit diesem System umzugehen. Es hat sich gezeigt, dass ich natürlich dann auch sagen kann, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann bin ich wieder Privatmann. Das heißt also, dann hat der Arbeitgeber auch keine Verfügungsgewalt mehr über mich.
Ironie der Stempeluhrgeschichte? Ausgerechnet jene Firma, die ihre Ursprünge auf den Patentpionier Bundy zurückführt, schaffte als erstes Unternehmen in Deutschland die Zeiterfassung ihrer Mitarbeiter offiziell wieder ab. IBM erkannte, dass in der modernen Arbeitsgesellschaft Flexibilität, Kreativität und Selbstbestimmung immer wichtiger werden und das alte Kontrollsystem ausgedient hat. Die neue Zauberformel heißt Vertrauensmanagement. Was wie ein später Sieg über die verhasste Stechuhr aussieht, ist auf den zweiten Blick eine gefährliche, verdeckte neue Form der Ausbeutung. Die Selbstausbeutung. Zielerreichung statt Stundenzettel.
Es ist in der Tat auch gelungen, dass die Arbeitnehmer in einer Hochphase, wo sie selber entscheiden können, durchaus den Eindruck haben, sie wären jetzt selber Unternehmer. Das wird mittlerweile eben in den modernen Produktions- und Managementkonzepten in verstärktem Maße genutzt. Das Unternehmen gibt vor, in welche Richtung es gehen soll, gibt aber nicht mehr im Detail vor, zu welcher Zeit, was, wie durchgeführt werden muss, sondern das wird durchaus in die Entscheidungsgewalt von Gruppen oder von einzelnen Arbeitnehmern gelegt.
Und so klingt sie, die Stempeluhr des 21. Jahrhunderts.
Ja, das kann man so sagen. Die Stechuhr ist aufs Handy gewandert.
Ein Diensthandy hat jeder der 100 Beschäftigten der Bauunternehmung Jacobi im westfälischen Hattingen. Der Mann im Führerhaus des Unimog notiert per Mobilfunk, wann er den Dienst beginnt, wann er den Bauhof verlässt, wann er auf der ersten Baustelle ankommt. Und Bauleiter Jürgen Schäffler kann von seinem PC im Büro beobachten, was seine Mitarbeiter gerade tun.
Ich habe hier zum Beispiel die Ankunft auf dem Bauhof in Wuppertal. Da hat er eine Ladetätigkeit vorgenommen von circa 20 Minuten, 30 Minuten und hat sich dann weiter fortbewegt zur Baustelle.
Der LKW ist jetzt in einem Wohngebiet im Bergischen. Dort hat es einen Wasserrohrschaden gegeben. Auf Noteinsätze wie diese ist Jacobi-Bau spezialisiert. Der Meißelbohrer beginnt seine Arbeit mit lautem Getöse. Wer auf welcher Baustelle, mit welchen Geräten und vor allem wie lange im Einsatz ist, das ist für Jürgen Schäffler von großer Bedeutung.
Betriebswirtschaftlich habe ich eine viel bessere und genauere Kontrolle über den Aufwand, den wir betreiben müssen, über die Kostenstruktur und eine genauere Auswertung der aufgelaufenen Kosten der einzelnen Baustellen, ob die Baustelle rote oder schwarze Zahlen schreibt.
Jacobi Bau, ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 100-jähriger Tradition, hat das System seit 4 Jahren im Einsatz. Weil es sich um einen tiefgreifenden Eingriff in die Firmenorganisation handelte, musste der Betriebsrat der Einführung zustimmen. Auch in anderen Firmen würden die Beschäftigten sehr schnell die Vorteile erkennen, sagt Michael Stausberg von der Dortmunder Firma Wirtig, die das System entwickelt hat.
In der Regel ist es so, dass das System aber nach kurzer Zeit von allen akzeptiert wird. Einfach deshalb, weil es faire Arbeitszeiterfassung erlaubt und weil die Abrechnung gerecht erfolgen können. Jeder bekommt genau die Vergütung, einschließlich aller Zulagen, Zuschläge, all den Dingen, die da anfallen, genauso wie es eben korrekt aufgezeichnet worden ist.
Mit der Nachricht überträgt der Mitarbeiter automatisch auch die Koordinaten des Ortes, von dem aus er es tut. Ausgetrickst werden kann Bauleiter Jürgen Schäffler praktisch nicht mehr.
Der Mitarbeiter könnte beispielsweise zu Feierabend die Baustelle 2 Stunden früher verlassen, aber nicht buchen. Und sagen, so, jetzt um diese Uhrzeit würde ich normalerweise die Baustelle verlassen und mache die Buchung, ist aber schon an ganz anderer Stelle, schon lange nicht mehr auf der Baustelle. Da aber die Daten, die er verschickt, baustellenbezogen sind, würde ich sofort sehen, halt stopp, ich krieg sogar ein rotes Signal, er ist gar nicht auf der Baustelle und dann muss er Rede und Antwort stehen.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt.
Man sieht, Kontrolle und Disziplin, die Urprinzipien der guten alten Stechuhr, sind auch im 21. Jahrhundert immer noch aktuell.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de